abgekauft. Damals hat man das in Höhlen, in Steinen ausgehauen und man hat so Grabstätten schon im Voraus gerichtet. Und eines Tages kommt der Josef nach Hause und sagt zu einer Frau, du, ich habe unser Grab hergegeben. Und dann war es kurz still und dann sagt seine Frau, du bist ja eigentlich auch noch ganz dicht. Weißt du, was das kostet hat? Das ist ja irre. Was machen wir denn jetzt, wenn einem von uns was passiert? Das geht doch so gar nicht. Was sagt der Josef, kannst du beruhigt sein? Ist nur übers Wochenende. Ja, nur übers Wochenende. Ja, es war schön, ihr habt gut gelacht. Das könnte man fast als Osterlachen bezeichnen. Ja, gut. Einen Text aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, möchte ich mit euch lesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle ab Vers 24. Das war dann schon nach Ostern, also nachdem sie gelacht hatten schon, erscheint Jesus seinen Jüngern. Die waren alle irgendwie versteckt in so Räumlichkeiten, haben die Türen verschlossen, weil sie Angst gehabt haben, dass ihnen Ähnliches blühen könnte wie Jesus, ihrem Herrn. Und Hoffnung war weg und sie waren dort versteckt in einem Raum. Und da erscheint plötzlich Jesus. Er kommt mitten hinein. Keiner hat gewusst, wie das geht. Das wissen wir wahrscheinlich auch heute noch nicht richtig. Vierte Dimension ist noch nicht ganz erschlossen. Der Thomas war nicht dabei. Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wird, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen, meine Hand will ich in seine Wunde legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl die Türen wieder abgeschlossen waren, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger in meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit der biblische Text. Der Thomas war einer von 12 Jüngern, die Jesus hatte, die er erwählt hatte. Ein Nachfolger von Jesus, also einer von uns, könnte man sagen. Oder mir einer von denen, wie auch immer. Sein griechischer Beiname Zwilling, einer von denen, die im Grunde genommen nicht groß aufgefallen sind. Vom Petrus hört man da zum Beispiel viel mehr, von ihm wird immer berichtet und von ein paar anderen natürlich auch, aber vom Thomas hat man so viel, zumindest nicht so viel Gutes gehört. Nur der Johannes schreibt etwas von ihm, abgesehen von den Aufzählungen, wenn die Jünger aufgezählt sind mit Namen, dann findet man die auch in die anderen Evangelien, aber sonst hört man vom Thomas, außer beim Johannes, nicht sehr viel. Der Thomas, er war genauso bereit wie alle anderen Jünger, dass wenn es drauf ankommt, dann stehe ich an deiner Seite, Jesus. Das war sein fester Entschluss. Matthäus 26, 35 wird es berichtet, dass alle Jünger das so gesagt haben. War der Thomas auch dabei. Und wenn es drum geht, Herr, dann sterben wir mit dir. Keine Frage, wir stehen dir zur Seite. Wir sind dir treu. Wir lassen dich doch nicht, wenn es schwer wird, alleine. Das war sein Entschluss. Ja, er hatte gewisse Probleme, Jesus zu verstehen, wenn er gepredigt hat. Ist auch interessant, gell? Manchmal tun wir uns vielleicht auch schwer, wenn man predigt hier und sagt, ich verstehe es gar nicht, wobei ich mich jetzt nicht mit Jesus vergleichen möchte, falls jemand nichts versteht heute Morgen. Aber zumindest vom Zuhörerseite war es so, dass die Jünger vieles, was Jesus gepredigt hat, einfach nicht verstanden haben. Und uns geht es vielleicht auch ein Stück weit so, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir manches nicht verstehen. Auch da hat der Thomas dazugehört. Jesus hat zum Beispiel davon gesprochen, er hat gesagt, ich werde von euch gehen, aber ich bereite einen Weg für euch und ich bereite Wohnungen für euch und ihr wisst, wo ich hingehe. Und das war so ein Punkt, wo der Thomas sich da zum Sprecher gemacht hat. Er hat gesagt, also bei aller Liebe, wir wissen weder den Ort, wo du hingehst, noch den Weg dahin. Keine Ahnung, von was du redest. Falls ihr es nachlesen wollt, Johannes 14, Vers 5. Der Thomas spricht es aus. Herr, ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Wie könnten wir den Weg wissen, wo es hingeht, wenn wir gar nicht das Ziel wissen? Dem Thomas hängt auch dieser Ruf des Zweiflers nach, vermutlich mehr, als er es verdient hat. Oder vielleicht, wenn wir es andersrum sagen wollten, dem Thomas hängt der Ruf des Zweiflers nach und vermutlich wären so einige von uns auch mit dabei, wenn es drauf ankäme. Nehmt es nicht persönlich. Manche meinen, der Thomas sei wohl der misstrauischste und pessimistischste von allen gewesen, der nicht glauben wollende Jünger, dem man es einfach nicht recht machen kann. Wenn Vorbild, dann ein schlechtes. So, die Tatsache ist, dass es noch einige mehr von dieser Sorte gab und ich vermute auch bis heute gibt. Heute würde man sagen, Leute, also ihr könnt mir viel erzählen, aber ich will Beweise sehen. Das muss man doch überprüfen können, was man uns so präsentiert. Also bei aller Liebe, wer glaubt denn sowas? Ich glaube, ihr seid hypnotisiert. Sind ihr irgendwie, auf Schwäbisch stellen wir es auch noch ganz bache. Ja, oder wie sagt man hier? Ja. Andere haben gesagt, die sind auf ein paar Weiber reingefallen, Weibergeschwätz, Entschuldigung, ihr lieben Frauen. Und der Thomas war derjenige, der das ausgedrückt hat, was andere auch gedacht haben. Und er will etwas Handfestes, er will was sehen, er will es ergreifen können, er will wissen, so ist es. Und ganz ehrlich, ist doch wahrscheinlich so, dass uns der Thomas ganz sympathisch ist irgendwie. Man sagt es natürlich nicht so offen. Das ist in etwa so wie damals in der Schule, vielleicht erinnern sich manche von euch, als der Lehrer irgendwas erzählt hat und einer meldet sich, sagt, Herr Lehrer, ich habe keine Ahnung, von was Sie redet, können Sie das bitte nochmal erklären? Und die 29 anderen Schüler, die auch noch in der Klasse hocken, atmen alle auf, weil keiner Ahnung hat. Und sich einer geoutet hat, der fragt. So ähnlich kommt mir es da ein bisschen vor. Ein Dummer meldet sich, der es nicht begriffen hat und alle anderen müssen sich nicht outen. Ist doch schön, gell, für die 29. Aus welchem Grund auch immer, als Jesus den Jüngern erschienen ist, an diesem Tag hier, von dem der Johannes berichtet, aus welchem Grund auch immer, der Thomas war nicht dabei. Er war nicht dabei, als Jesus sich seinen Jüngern zum ersten Mal zeigt. Und jetzt habe ich drei Punkte für euch. Ich hoffe, da hinten ist eine Uhr. Gut. Wie lange geht es eigentlich? Bist der erste gegangen, oder? Okay, ein bisschen Zeit haben wir. Punkt Nummer eins. Der Thomas ist ein ehrlicher Zweifler. Das möchte ich etwas herausheben. Die Tatsache, dass er nicht dabei war, als Jesus den anderen erschienen ist, beziehungsweise als Jesus seinen Jüngern erschienen ist, das ist für den Thomas recht folgenschwer. Er verliert gewissermaßen, wenn man das so sagen möchte, einen Anteil an dem Handeln Jesu seiner Jünger. Er verliert etwas von dem, was alle anderen gewonnen haben. Sie haben etwas erlebt und er war nicht dabei. Vielleicht gerade für den Thomas insbesondere folgenschwer und verlustreich, weil er von Natur aus, wie es scheint, einer war, der eher so pessimistische Richtung gewesen ist, von seinem inneren Wesen her. Er hat eher das Dunkle, das Unheilvolle gesehen, im Gegensatz zu denen, die eher so positiv ausgerichtet sind. Der Thomas war eher der Pessimist. Lesen wir in Johannes 11 zum Beispiel, wo er eben nicht weiß, wo es entlang geht, wie wir gerade gesehen haben. Das war Johannes 11. Er weiß eben nicht, wo es hingeht, als Jesus sagt, ihr wisst den Weg. Und da sträubt sich in ihm etwas so Herrliches und Schönes und eigentlich nicht Glaubhaftes zu hören und zu glauben, dass Jesus, den er vor wenigen Tagen am Kreuz hat sterben sehen, leben soll. Das, also bei aller Liebe erzählt man ein anderes Märchen. Auf keinen Fall will er einer Täuschung sich hingeben. Ja, beim Lazarus war es damals, das wollte ich nur sagen. Beim Lazarus war es, als der gestorben war, da hat, als Jesus das angekündigt hat, jetzt gehen wir zum Lazarus, und dann war es der Thomas, der gesagt hat, okay, lass uns hingehen und mit ihm sterben. So, das war so seine innere Ausrichtung. Ja. Komm, gehen wir auch, sterben wir mit, und dann ist fertig, jetzt sehen wir alles los. Und jetzt will er das einfach nicht glauben, dass sein Herr leben soll, den er hat mit eigenen Augen sterben sehen. Er will keiner Täuschung erliegen. Er will nicht einem Traum nachjagen und nachher der Jammer größer sein lassen wie vorher. Er sagt, no, go, nicht mit mir. Seine Vorstellung, dass das wahr sein könnte, war in seinem Glauben nicht einfach zu realisieren. Er hat gesagt, nein. Er weiß, was das bedeuten muss, vermutlich. Manche Dinge, ja, können wir sagen, ich blick's nicht so ganz und weiß nicht, was es wirklich bedeuten würde. Aber ich dachte, er hatte schon eine Vorstellung davon, was das bedeuten müsste, wenn Jesus tatsächlich lebt. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Beerdigung war und euch jemand hinterher gesagt hat, hey, weißt du was, der ist gar nicht tot gewesen, der lebt. Oder der war tot, aber jetzt ist er wieder da. Hä? Hättet ihr das so ohne weiteres glauben? Eher nicht, gell? Der Thomas drückt aus, was fast alle anderen vermutlich auch hätten wollen. Ich möchte das sehen. Ich möchte es fühlen. Ich will ihn anfassen. Ich will das mit eigenen Augen und Händen begreifen. Ich nehme das nicht als bare Münze, ihr könnt mir viel erzählen. Unheil und Todesmacht, bedrückende Gefühle aus der Realität, das alles, das kommt aus dem Thomas wie von selbst hervor. Am Ende siegt dann doch das Böse. Guck doch in die Welt rein, ich sehe doch, wie es läuft. Und es ist heute nicht anders wie damals. Ja, lies doch mal Zeitung, guck doch mal die Nachrichten an, falls du das glauben kannst, was da siehst, aber das ist nichts rechts. Die meiste Zeit kommt nichts Gutes. Es ist immer das Böse. Und wenn man guckt, auch in Entwicklungen, Krankheiten, Kriminalitätsrate, wenn dann sagt, wenn es heißt, die Kriminalitätsrate ist in bestimmten Bereichen besser geworden, wie es vor einem Jahr oder zwei oder fünf war, dann fragt man sich schon, wie selbstverständlich, ja, was haben Sie geschönt, damit die Statistik besser aussieht? Welche Straftaten hat man nicht mehr mitgezählt? Erzähl mir doch keiner, dass es besser geworden ist. Man sieht es doch überall. Am Ende ist das Böse der Sieger. So hat der Thomas, vermute ich, in etwa getickt. Und einige andere mit ihm. Vielleicht bis heute einige. Der Jesus soll gesiegt haben. Haha. Und hier will der Thomas eben dieses Handgreifliche. Er will Gewissheit. Und nebenbei gesagt, bloß so als Gedanke, manche Leute haben ja die Theorie erfunden, dass Jesus nur auferstanden sei in der Halluzination der Jünger, in ihrer Traum- und Wunschvorstellung. Und deshalb hätten sie das dann verkündigt, dass Jesus auferstanden sei, weil sie ihre Lehre irgendwie festmachen wollten und weiterhin aufrechterhalten wollten. Da kann man nur sagen, haha. Die haben es alle nicht geglaubt. Alle 11, die noch übrig waren, haben es nicht geglaubt. Die haben sich ja, wie gesagt, versteckt. Die haben Angst gehabt, dass sie es auch trifft. Sie haben nichts Gutes erwartet. Schon gar nicht, dass Jesus tatsächlich wieder ins Leben kommen würde. Vielleicht in weiter, weiter Ferne, wie man das natürlich geglaubt hat, wie wir es auch glauben, dass irgendwann eine Auferstehung der Toten kommt. Ja, so weit haben sie schon irgendwie. Aber mehr nicht. Doch nicht jetzt und hier und heute. Jemand hat gesagt, ein Bibellehrer, es liegt mehr Glaube im ehrlichen Zweifel, glaube mir, als in oberflächlichen Glaubensbekenntnissen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand was ausspricht, dass irgendjemand was bezeugt, dass irgendjemand ein schönes Lied singt und sagt, ja, wir glauben. Es geht um das, was da drinnen vor sich geht. Um das, was in meinem Herzen steckt, in meinem Denken, was ich für wahr halte. Und da ist die Frage, glaube ich das, was Gottes Wort sagt? Glaube ich das, was er ausspricht? Glaube ich, dass das die Wahrheit ist, was mir die anderen bezeugen, die es erlebt haben? Ist das real für mich? Nehme ich es an? Es liegt mehr Glaube im ehrlichen Zweifel als in oberflächlichen Glaubensbekenntnissen. Ich bin überzeugt davon, dass der Thomas, den wir so gerne als den Ungläubigen bezeichnen, gar nicht so ungläubig war, wie wir das denken. Im Grunde genommen will er glauben. Er will sich nur auf keinen Fall täuschen lassen. Und deshalb stellt er Bedingungen. Ob das jetzt richtig oder falsch war mit den Bedingungen, das sei dahingestellt. Aber ich bin überzeugt davon, Unglaube im neutestamentlichen Sinne bedeutet nicht einfach nur das Fehlen von Glauben, sondern es bedeutet vielmehr, dass man etwas sehr wohl verstanden hat, aber dass man es ablehnt, bewusst ablehnt. Und das hat der Thomas nicht gemacht. Der Thomas hat gesagt, wenn ich meine Hände in seine Seite legen kann. Wenn ich das sehe, dann glaube ich es. Ich will was erleben. Ich will es ergreifen können. Ich brauche mehr als nur dieses Sehen. Jesus sagt nachher natürlich zu ihm, dass das Fühlen und Tasten und Sehen nicht das Maßgebliche ist. Das wissen wir schon. Um das geht's gar nicht. Aber ich bin überzeugt, der Thomas hatte im Grunde ein tiefes Verlangen danach, dass er das sicher machen kann für sich. Und das, ich bin überzeugt aus einem Grunde davon, dass das so war, weil es gab viele Leute, die Beweise eingefordert haben in damaliger Zeit. Und Jesus hat ihnen keine Beweise geliefert. Jesus hat gesagt, ja, ihr werdet sehen, der Menschensohn steht auf am dritten Tag und so. Und es war irgendwie, es war eine Ablehnung. Im kompletten Volk, vor allen Dingen bei den Frommen, bei den Pharisäern, bei den Schriftgelehrten, bei der religiösen High Society, da war die Ablehnung. Sie wollten es nicht. Sie wollten ihn nicht. Und die haben auch kein anderes Zeugnis bekommen. Denen hat Jesus nicht gesagt, so, jetzt zeige ich mal, wie es geht, Hokus Pokus, und zack, zack, da steht irgendwas. Vermutlich hätte es trotzdem geglaubt. Aber der Thomas, er wollte etwas Tieferes. Er hatte eine innere Sehnsucht. Und das ist, was ich glaube, der Grund dafür, dass Jesus sich diesem Thomas auf eine ganz spezifische, besondere Weise zuwendet. 8 Tage später, also 8 Tage können eine lange Zeit sein, wenn man auf etwas wartet, habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Wenn man eine schöne Zeit erlebt, dann geht es ratzfatz vorbei. wenn man in schwierigen Zeiten drinsteckt, richtige herausfordernde Zeiten, dann meint man, die Tage wollen nicht vergehen und die Nächte auch nicht. 8 Tage später. Vermutlich mal für die Jünger alle, aber auch für den Thomas eine lange Zeit. Für den Thomas spricht, dass er sich nicht frustriert zurückgezogen hat und beleidigt war. Er hätte ja sagen können, wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus auferstanden ist und lebt und seinen Jüngern erscheint, warum macht das denn gerade, wenn ich nicht da bin? Da muss doch was dahinter stecken. Das kann doch nicht sein. Der hat was gegen mich. Also wenn es denn so wäre, dann müsste er doch kommen sein, wenn alle beieinander sind. Ich glaube, wenn es wahr ist, hat er gewartet, bis ich nicht da bin. So. Kennt ihr auch Leute, die immer, wenn etwas Besonderes geschieht und sie nicht direkt Anteil drin haben, genau solche Rückfolgerungen für sich selber schließen? Sagt, ja, ich habe mir schon gedacht. In der Gemeinde passiert immer dann was Besonderes, wenn ich nicht da bin. Die machen das mit Absicht. Und manches Mal übertragen wir das auch auf Gott. Wir sagen, wieso erlebt immer der? Wieso geht es denen so gut und mir geht es so dreckig? Wieso wird der geheilt, wenn um Krankenheilung gebetet wird und ich nicht? Oder mein Schwager nicht oder meine Schwägerin oder mein Hamster oder weiß ich was auch. Irgendwie, bei mir funktioniert es einfach nicht. Und wir ziehen Rückschlüsse immer, dass Gott mich nicht so mag wie die andere. Und bei meinen Geschwistern habe ich manchmal auch das gleiche Gefühl. Die mögen mich nicht. Für den Thomas spricht, er hat sich nicht zurückgezogen. Steht auch nichts von Frust gegenüber seinen Mitjüngern. Man könnte es auch andersrum sagen. Und es mag auch eine Herausforderung für manchen sein. Die Jünger, die anderen 10, die haben, also zumindest wird uns nichts berichtet davon. Sie haben auch nicht gesagt, hey Thomas, weißt du was, das hat bestimmt eine tiefere Bedeutung, dass Jesus uns gerade erschienen ist, als du nicht da warst. Mach da mal Gedanken drüber. Bei dir stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Also sonst wäre er gekommen, wenn du auch dabei bist. Das muss dir doch was zu sagen haben. Sind wir nicht manchmal so gestrickt, dass wir schnell die Dinge auslegen. Ob wir selber die Betroffenen sind, dann legen wir es auf die anderen aus. Und wenn wir nicht selber die Betroffenen sind und sehen irgendjemand, wie schnell geht der Finger da nach draußen? Vielleicht bloß so in der Hosentasche, aber irgendwie doch in die Richtung. Gell? Und ich glaube, dass uns das etwas sagen möchte in der Weise, Leute, bewertet nicht so schnell die Ereignisse, bevor sie wirklich verstanden habt. Es gibt viele Entwicklungen und so viele Dinge, auch in der Gemeinde, die sind so vielschichtig, die kann man nicht so einfach geschwind erklären. Und ich verrate euch was, man muss es noch nicht einmal erklären. Um das geht's nämlich gar nicht. Es geht nicht darum, ob bei dir jetzt irgendwas nicht gestimmt hat, weil nicht dabei, ich nehme es nicht persönlich, gell. Oder dass wir auf den Finger zeigen mit irgendjemand und sagen, hey du, bei dir und so. Nein, es geht doch darum, dass wir das, was Gott uns anbietet, seine Herrlichkeit, sein Leben, seine Schönheit, sein Auferstehen, ja, und auch in uns immer wieder neu auferstehen, dass das breit wird, dass wir das bezeugen und bekunden. Und wenn jemand das noch nicht mittragen kann, dass man nicht nachschmeißen. Und wenn jemand eine andere Sicht hat in einer bestimmten Weise, dann lassen doch seine Sichten. Wir waren doch letztes Jahr vielleicht auch noch nicht in dem Punkt, an dem wir heute sind. Und vielleicht will Gott uns irgendwie an Punkte führen, an denen wir morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr oder in 5 Jahren stehen. Das sehen wir heute aber auch noch nicht. Und Gott verwirft uns trotzdem nicht. Vielleicht habe ich manchen sinnlosen Glauben vertreten oder irgendwelche Thesen, die irgendwie halt anders waren, als die anderen das gesehen haben oder als ich das früher gesehen habe. Und vielleicht vertrete ich heute manches, was ich morgen gar nicht mehr sagen würde. Und Gott verwirft mich dafür nicht. Das ist doch Gnade, oder? Es geht gar nicht immer um die richtige Lehre. Manches Mal ist die Lehre mit H eher eine mit zwei E. Vielleicht darf man das nicht so hoch bewerten. Ja, es ist wichtig, dass wir auf der Grundlage der Bibel stehen. Aber liebe Leute, in den Detailfragen, ja, lasst uns nicht gegenseitig und sagen, was richtig und falsch ist. Das ist nicht das Eigentliche, was hilft, sondern dass Jesus sich offenbart in unserer Mitte, dass er kommt und sein Werk tun darf und dass wir ihn anschauen. Und ich glaube, wenn wir ihn anschauen und das, was er getan hat, auch hier für den Thomas, dann kriegen wir eine andere Sicht. Wir kriegen eine andere Sicht auf das, was Gott tut, was er ist, wer Jesus ist, und wir kriegen eine andere Sicht füreinander. Ihr werdet vielleicht an ein paar Stellen ein bisschen barmherziger miteinander. Und das möchte ich so in die Richtung ein bisschen auch uns gerne nahelegen. Jesus wendet sich dem Thomas insbesondere zu. Da waren wir gestanden. Jetzt bin ich irgendwie abdriftet hier. Also es war keine Verurteilung von den Jüngern zum Thomas und auch nicht vom Thomas zu den Jüngern vorhanden. Er wurde von seinen Brüdern auch offensichtlich nicht als der Zweifler benannt. Er zweifelt auch nicht, weil er Spaß am Kritisieren hat oder es immer besser weiß. Der Thomas zweifelt aus Verlangen nach Gewissheit. Keine entrüsteten Worte, einfach schlicht und ergreifend heißt es, nach 8 Tagen waren die Jünger wieder beieinander und Thomas war bei ihnen. Das finde ich. Also einfach nur in der Tatsache. Und der Thomas war bei ihnen. Wie völlig normal. Er war einfach dabei. Finde ich schön. Und der Thomas erhält jetzt beim zweiten Erscheinen oder beim nächsten Erscheinen von Jesus in der Mitte seiner Jünger eine Sonderlektion. Der Thomas erhält kein spezifisches, auf ihn fixiertes, sogenanntes Scheltwort. Es gibt so in der Theologie, tut man das so auswählen, da gibt es bestimmte Scheltworte von Jesus. Jesus hat gescholten, wisst ihr das? Ja, er hat seine Jünger gescholten. Also er hat nicht die Ungläubigen hauptsächlich gescholten, sondern seine Jünger und die Pharisäer und ein paar andere Leute. Und es heißt in Markus 16, Vers 14, bloß als eine Stelle, dass Jesus seine Jünger schalt, wegen ihres Unglaubens. Das haben sie alle abgekriegt. Da war der Thomas auch dabei. Aber jetzt an dieser Stelle im Johannesevangelium, als Jesus wieder erscheint und der Thomas einfach selbstverständlich bei ihnen war, er bekommt kein. Und du ungläubiger Thomas, du Gauner, was bildest du dir ein? Alle anderen haben dir es bezeugt. Nein, gar nichts in der Richtung. Jesus sagt, hey Thomas, hier bin ich. Guck meine Hände, fasse an. Und das hat ihn so tief getroffen. Nicht das, du bist draußen, du glaubst nicht, vergiss es, mit dir kann ich nichts anfangen. Sondern, hey Thomas, hier bin ich. Schau. Und sofort fällt er auf seine Knie, der Thomas, und er sagt, mein Herr und mein Gott. Ich vermute mal, dass es in den 8 Tagen in vielen Stunden in ihm gearbeitet hat, was das jetzt wirklich auf sich hat, was seine Brüder gesagt haben. Er darf, vielleicht muss erkennen, auch die Tatsache, dass er schon lange, bevor er es geblickt hat, lange, lange vorher schon erkannt wurde von Jesus. Jesus wusste es, ja, er wusste es. Und vielleicht hatte Thomas diese Extra-Lektion gebraucht, weil er dieser Zweifler, dieser Negativdenker war, dieser ständig im Abwärtstrend versunken, dass Jesus ihn extra herausgehoben hat und sich ihm ihm im Besonderen offenbart hat. Und Jesus sagt ihm, hey, leg deine Hände in meine Seite. Da hätte er sich ja auch fragen, ist Jesus womöglich den anderen nochmal erschienen und die haben ihm gesagt, was ich gesagt habe? Haben die mich verpfiffen? Und haben mir das zweite Mal, dass Jesus erschienen ist, gar nicht erzählt, dass er da war. Versteht ihr, das sind, also kennt ihr solche Gedankengebilde, ja? Dass man sich immer irgendwas fragt und negativ denkt. Aber Jesus zeigt sich ihm einfach und sagt, nee, ich bin da. Und auf einmal braucht er dieses Tasten und Sehen gar nicht mehr. Ja, ihr könnt ja sagen, jetzt hat er es erkannt. Aber da ist etwas in ihm tief drin geschehen, was das, glaube ich, fast, vielleicht hätte er sich sogar fast gewünscht, dass er es vorher hätte glauben können. Der Maria, die kurz nach seiner Auferstehung der erschienen ist, ihr hat er nicht erlaubt, dass sie ihn hätte anfassen dürfen. Den Pharisäern ist Jesus widerstanden mit ihrer Zeichenforderung. Sie haben nichts von ihm bekommen. Der Thomas hat eine extra Lektion bekommen. Und ich schließe daraus, dass er einfach ein ehrliches Herz hatte. Und er hat aus seinem Herzen keinen Hehl gemacht, er hat es rausgelassen. Er war nicht stolz und überheblich und hat gesagt, ich sag's euch, keine Ahnung, habt ihr und so. Er war ein ehrlicher Zweifler und deshalb hat Gott sich ihm in besonderer Weise geoffenbart. Und ich glaube, dass Jesus gemäß dem Wort, das wir in der Schrift haben, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen, auch jedem hilft, der ehrlich in seinem Herzen ist. Und dass Gott sich ihm zeigt zu seiner Zeit und auf seine Weise. Wir müssen nicht vollkommen sein, ihr Lieben, aber vollkommen ehrlich, authentisch, durchschaubar. Nicht das Subtile, das Unterschwellige, so jetzt probieren wir mal das und jenes und noch was, sondern ehrlich, durchschaubar, authentisch, wahrhaftig. Was wollen wir noch? Wie soll man es noch sagen? Und dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Das war der zweite Punkt. Dritter Punkt. Als Thomas Jesus sieht, braucht er kein Tasten mehr. Er hat ihn nicht angefasst. Das hätte auch die Ehrfurcht vor seinem Herrn einfach nicht zugelassen. Er braucht nicht mehr tasten. Der Thomas sieht sofort und hat in seinem Herzen in dem Moment, wo Jesus erschienen ist und Thomas sagt, sich überführt gewusst. Er streckt seine Hand nicht aus, er will nicht seinen Finger in die Wunde legen. Die Begegnung mit Jesus war für ihn so machtvoll, aber nicht beschämend, weil Jesus ihn angeprangert hätte, sondern weil beschämend vielleicht auf die Art, dass er über sich selbst gemerkt hat, Mensch, ich ungläubiger Kerl. Und das ist eine komplette andere Erkenntnis, als wenn es dir jemand anders aufdrückt. Also wenn ich merke, dass ich etwas falsch gemacht habe und das selber für mich realisiere und beschämt bin, dann ist das etwas komplett anderes, als wenn mich jemand anders beschämt. Ja? Also falls da mal jemand auffällt in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie oder in der Gemeindefamilie, der nicht ganz so richtig tickt, wie du meinst, dass er ticken sollte, beschäme ihn nicht. Bete für ihn oder sie. Segne sie einfach. Ja, wir wissen das schon und dann sagen wir, Herr, zeig's ihm. Aber Gott zeigt manchmal die Leute auf eine ganz andere Art und Weise, wie wir das machen, ehrlich, gell? Manchmal täten wir gern so, ja, wie sagt man, geht's Messer in der Hosentasche auf und dann haben wir mal so richtig eine. Oder wie der Don Camillo, habt ihr auch Don Camillo schon geguckt, ja? Denkt man manchmal, so sollte man es machen. So das symbolische Kreuz von der Wand weg in Schubladen ein, sag Herr, das kann ich dir jetzt nicht zumuten, was jetzt kommt. Und dann, geh mal geschwind zum Bürgermeister. Das ist doch was oft in uns drinsteckt, oder? Herr, ich zeig's, ich tät's ihm gerne mal zeigen. ja, ich weiß, ich darf das nicht, aber mach du es doch wenigstens. Aber das ist nicht die Art der Liebe und des Entgegenkommens, wie Jesus das mit uns macht. Und Gott sei Dank macht das nicht so. Er hat es auch mit mir nicht so gemacht. Er ist sehr sanftmütig und er hat viel Zeit. Und er lässt uns. Und zu seiner Zeit kommt er und zeigt sich seinen Jüngern. Und dann brauchst du kein Tasten und kein Sehen mehr. Jetzt steht Jesus vor dem Thomas und er erkennt etwas, glaube ich, von der Dreistigkeit, die er ausgesprochen hat. Ich will in seine Nägelmale reinfassen. Ich glaube, er hat gemerkt, das wäre absolut dreist gewesen. Überheblich. Über die Maßen einfach nicht in Ordnung. Und er beugt sich und nimmt diese Haltung ein, dass er Jesus anbetet. Ja, Jesus, er kritisiert seinen Unglauben wie den Unglauben aller, die das Zeugnis nicht annehmen möchten, dass er auferstanden ist. Aber er verurteilt uns nicht, wenn wir auf der ehrlichen Suche sind. Weil du gesehen hast, deshalb glaubst du, sagt er zu ihm. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Natürlich heißt die Geschichte vom Thomas nicht, dass es egal ist, ob ich jetzt glaube oder nicht und ob wir sehen oder nicht und dass wir in unserem Zweifel verharren sollen und da drin bleiben sollen. Aber es heißt, dass Jesus uns nicht verwirft, wenn wir ein ehrliches und aufrichtiges Herz haben und auf der Suche sind nach dem Richtigen. Der Petrus, er bezeugt später in seinem Brief, 1. Petrus 1,8, den Gläubigen der Zeit, an die er geschrieben hat, ihr habt ihn nicht gesehen, spricht von Jesus, und doch liebt ihr ihn. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erreicht habt, nämlich der Seelenseligkeit. Ihr werdet euch mit unaussprechlicher Freude freuen. Und das können wir auch auf uns übertragen. Ja, wir sehen ihn auch nicht. Vermutlich hat noch niemand Jesus so direkt gesehen von euch. Ich auch nicht. Und trotzdem glauben wir an ihn, weil er sich offenbart hat, weil da etwas ins Herz hineingefallen ist von seinem Wirken, von seinem Reden. Und wir gespürt haben, das war mehr als nur menschliches Reden oder Handeln. Und wir haben erfahren, dass Gott zu uns gesprochen hat. Und wer das glaubt und annimmt und ihn liebt und ihm nachfolgt, wird sich freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn wir einst am Ziel angekommen sind. Das ist etwas, was wir in unserem Herzen haben, wie es heißt, auch wie durch den Heiligen Geist ein Angeld auf den Himmel. Das ist so fest und sicher da drin, das kann uns niemand rauben. Und wenn jemand da ist, der das noch nicht hat, dann gäbe es heute die Gelegenheit, es zu ergreifen. Diese Sicherheit. Ja, Jesus ist auferstanden. Er lebt. Und er lebt nicht bloß irgendwo, sondern er ist in mir. Und der Heilige Geist bezeugt es in mir. Ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und ich bin eigentlich zu Hause im Himmel. Ich bin bloß auf der Durchreise. Eigentlich bin ich Ausländer hier. Ich bin noch in dieser Welt, aber ich bin in der Welt, damit ich zubereitet werde für das, was kommt. Und dass ich ein Licht und ein Zeugnis bin für die, die um mich herum sind. Wow. Aber eigentlich bin ich schon woanders zu Hause. Ich habe schon mein Bürgerrecht im Himmel. Versteht ihr? Und das hebt uns, das gibt uns eine andere Perspektive, auch für die Dinge, in denen wir drinstecken und die oft nicht so leicht sind und die uns niederdrücken möchten. Es gibt eine andere Haltung zu vielen Situationen, in denen wir stehen. Ja, wahrscheinlich zu allen, wenn wir eine andere Perspektive haben. Wir schauen auf einmal in den Himmel und von dort wieder zurück und nicht ständig bloß runter. Und dazu möchte uns Gott segnen. Ein Kapitel weiter, nur ein paar wenige kurze Gedanken, dann bin ich fertig. Ein Kapitel weiter in Johannes 21, da wird Thomas schon wieder erwähnt, nämlich als er mit den anderen unterwegs war auf dem See Genezareth und sie sind zurückgekommen von einer erfolglosen Fischernacht. Keinen Fang gemacht, nix. Und dann ist da jemand am Ufer, hat ein Feuer gemacht, am frühen Morgen schon, hat das Feuer brennt und gebratener Fisch war hier schon auf dem Feuer. Und sie erkennen Jesus. Johannes hat es ausgedrückt und sagt, das ist der Herr. Und der Fang war gar nicht mehr so arg bedeutend, sondern bedeutend war, dass Jesus da war. Das war übrigens auch so, als die 70 ausgesandt wurden und die sind zurückgekommen von einer Mission, die Jesus ihnen gegeben hat. Und gesagt, wow, wir haben Dämonen geboten, die sind ausgefahren. Wir haben die Kranken die Hände aufgelegt, die sind gesund geworden. Wow, das ist ja hammermäßig. Und viele strecken sich vielleicht auch von uns so gedanklich, manchmal drücken wir es auch aus, so aus in diese übersinnlichen Dinge, Wunder und Zeichen, die geschehen. Ja, die dürfen geschehen, das ist alles okay, aber Jesus holt sie runter und sagt, hey, das ist gar nicht so arg wichtig. Weißt du, was wichtig ist? Dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Das ist wichtig. Und das andere sind Zeichen, die denen folgen, die glauben. Und das wünsche ich mir auch, dass diese Zeichen mehr folgen, ja. Und da haben wir sicher noch Wachstumsmöglichkeiten und bestimmte Dinge, die noch in uns und durch uns entstehen dürfen. Aber das Eigentliche ist was anderes, dass Jesus da ist, dass mein Name im Himmel geschrieben ist, dass ich weiß, wo ich hingehöre. Und dann sind sie nochmal zusammen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 13, wieder werden alle aufgezählt und der Thomas war auch dabei. Und als dann der Heilige Geist fiel, ist er auch auf den Thomas gefallen, den ungläubigen Kerl, dem wir vielleicht in der Gemeinde nicht mehr allzu viel zugetraut hätten, aber der Heilige Geist kam auf ihn. Halleluja, der Herr ist so gnädig. Da heißt, und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Johannes, der Sohn des Alphaeus und Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Und alle hielten einmütig am Gebet fest. Habt ihr das gehört? Alle, auch der Thomas. Und samt den Frauen und der Mutter der Maria und seinen Brüdern. Und der Überlieferung nach, das steht nicht in der Bibel, aber der Überlieferung nach missionierte der Thomas später in Indien und wurde zum Apostel Asiens, wie man sagt. Der ungläubige Thomas, der Herr hat ihn gebrauchen können. Halleluja. Vielleicht bist du auch ein bisschen am Zweifeln, was deine Berufung angeht. Vielleicht bist du ein bisschen zurückhaltend, vielleicht siehst du manches ein bisschen anders. Das mag schon sein, wenn du ein ehrliches Herz hast und Gottes Reden suchst und ihn suchst, den auferstandenen Herrn, er wird sich dir zeigen. So, und wenn ihr Leute in eurer Umgebung habt, von denen ihr das Gefühl habt, der ungläubige Thomas, die ungläubige Thomasine, oder wie sagt man, wie ist die weibliche Form von Thomas? Bitte? Rosine. Ja, okay. Habe ich auch eine. Okay, aber so ungläubig ist die nicht. Okay. Wenn du jemanden in deiner Nähe hast, von dem du sagst, Mensch, will das doch endlich packen. Wenn Jesus mit ihm oder ihr Geduld hat, dann kannst du auch hin. Bete, segne sie. Sei ein Licht und ein Zeugnis. Werd nicht narret, schick sie nicht fort und sag, mit dir können wir gar nichts anfangen. Sondern seid einfach zusammen. Vielleicht betrifft es auch der eine oder andere in der Gemeinde. Vielleicht mit manchen, wo sagen, Mensch, ich verstehe das gar nicht. Ich muss es auch nicht verstehen. Segnet und ihr werdet auch gesegnet werden. Ich danke euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt fertig. Gott segne euch.